SRF 3.
Dicke Luft in Davos. Das WEF kämpft gegen den Klimawandel und mit den eigenen Klimasündern. Brisanter Ball in Österreich. Ausgerechnet der Vizekanzler empfängt umstrittene Rechtsaußenpolitiker in der Wiener Hofburg. Großer Frust in Neuseeland.
Es ist mein erwirtschaftetes Geld, das Neuseeland von mir raubt oder stellen tut.
Auslandschweizer müssen ihre AHV dem Staat abliefern. Info 3, das kompakte Newsmagazin, heute mit Isabel Meissen. Ja, Klimawandel, Klimaschutz, Nachhaltigkeit, auch das steht auf der Agenda der Mächtigen am Weltwirtschaftsforum in Davos. Die Schlagworte im Konferenzzentrum kontrastieren aber scharf mit der Realität auf der Straße. Es hat so viele Autos wie nie, Helikopter kreisen, es staut und stinkt. Die Schadstoffbelastung im Höhenkurort ist diese Woche so hoch wie nie. Nun verspricht das WEF Besserung. Aus Davos berichtet Klaus Ammann.
Das Bild ist jeden WEF-Tag dasselbe. Schwarze Limousinen stauen sich auf der Hauptstraße von Davos, auf der Promenade, zwischendrin steckt ein Linienbus, alle Motoren laufen und es stinkt. Ein Blick auf die Schadstoffdaten des Kantons Graubünden bestätigt, was die Nase spürt. Die Stickstoffdioxidwerte gehen buchstäblich durchs Dach. Der Grenzwert von 80 Mikrogramm pro Kubikmeter ist in den letzten Tagen regelmäßig fast ums Doppelte übertroffen worden. Beim Feinstaub sieht es kaum besser aus. Hans-Peter Lötscher, zuständig für Luftbelastung im Amt für Natur und Umwelt des Kantons Graubünden.
Es ist in der Tat so, dass zurzeit die Luftbelastung in Davos sehr hoch ist, außerordentlich hoch.
Ein Grund für die aktuelle Situation, das Wetter ist zu schön.
Wenn es schneit, wenn es stürmt, dann werden die Luftschadstoffe gut verteilt und die Luft bleibt rein. Und zurzeit haben wir die Luftsituation so, dass es sehr wenig windet. Es ist auch in der Nacht und am Tag praktisch windstill. Und dann sammeln sich die Luftschadstoffe natürlich an.
Dasselbe Wetter herrscht allerdings auch an der Autobahn A13 bei Chur. Und trotzdem sind die Werte dort viermal tiefer als in Davos. Es kämen eben jedes Jahr mehr Limousinen nach Davos und praktisch alle mit Dieselmotoren, sagt Hans-Peter Lötscher. Alois Zwinki, dem Direktor des WEFs, stinkt das auch.
Wir verstehen nicht, warum so viele Limo-Organisationen jetzt da plötzlich nach Davos kommen. Das ist absolut nicht in unserem Sinn und Geist. Also, wenn es nach uns gehen würde, unser Traum wäre eine verkehrsfreie Promenade, wo nur der öffentliche Verkehr und die Anwohner von Davos ihre Fahrzeuge benutzen könnten.
Das WEF fordere die Teilnehmer auf, zu Fuß zu gehen oder die Shuttlebusse zu benutzen. Offensichtlich ist das vielen aber zu mühsam. Nach den Diskussionen über Nachhaltigkeit und Klimaschutz im Konferenzzentrum lassen sie sich lieber allein in einer Limousine zum Hotel chauffieren. Dass sie dabei im Stau stecken bleiben, nehmen sie in Kauf. WEF-Direktor Alois Zwinki aber verspricht zu handeln.
Wir müssen einfach jetzt über die Bücher, die Gemeinde, der Kanton, wir als Organisatoren, damit wir hier Lösungen finden, die nächstes Jahr zu spürbaren Verbesserungen führen werden.
Sofort schon soll die Zufahrt für Lastwagen ins Zentrum beschränkt werden.
Jetzt zu den Nachrichten. In Deutschland haben die Verhandlungen über eine neue große Koalition begonnen, Fabian Schlurp.
Die Gespräche sollten zügig und konstruktiv verlaufen, sagten die Chefs von CDU, CSU und SPD, Angela Merkel, Horst Seehofer und Martin Schulz in Berlin. In Deutschland ist vor 4 Monaten gewählt worden. Die Unionsparteien CDU und CSU verhandelten in der Folge mit der FDP und den Grünen über eine sogenannte Jamaika-Koalition, welche aber nicht zustande kam. Darauf führten CDU und CSU mit der SPD Sondierungsgespräche. Und am letzten Sonntag beschloss ein Sonderparteitag der Sozialdemokraten, Koalitionsverhandlungen aufzunehmen. Bei der BBC, dem britischen öffentlich-rechtlichen Radio- und Fernsehsender, zeigen sich 4 Top-Journalisten solidarisch mit ihren Kolleginnen, die in gleichen Positionen weniger verdienen. Die 4 Männer nehmen freiwillig Lohneinbußen in Kauf, wie der Sender auf seiner Internetseite meldet. Mit Löhnen zwischen 400.000 und 700.000 Pfund im Jahr gehören sie zu den bestbezahlten BBC-Journalisten. Auf wie viel sie verzichten, ist nicht klar. Vor knapp 3 Wochen war die Journalistin Carrie Grace zurückgetreten von ihrer leitenden Position als BBC-Büroleiterin in China. Sie tat dies aus Protest gegen die ungleiche Bezahlung von Männern und Frauen. Kriminelle haben letztes Jahr mit gefälschten Eurobanknoten weltweit einen Schaden verursacht von etwa 36 Millionen Euro. Das hat die Europäische Zentralbank EZB mitgeteilt. 2016 war die Schadenssumme mit 40 Millionen Euro etwas höher gewesen. Laut der EZB waren 2017 fast 700.000 gefälschte Euronoten im Umlauf. Mehr als die Hälfte davon waren 50er-Noten. Seit dem letzten April ist eine neue Serie von 50er-Noten im Umlauf, die fälschungssicherer sein sollen. In einem Jahr sollen dann neue 100er- und 200er-Noten folgen. Roger Federer steht bei den Australian Open im Final. Sein Gegner im Halbfinal, der Südkoreaner Yeon Jung, gab im zweiten Satz verletzt auf, beim Stand von 5:2 für Federer. Den ersten Satz hatte dieser 6:1 gewonnen. Im Final trifft Federer am Sonntag auf den Kroaten Marin Cilic. Der Schweizer spielt in Melbourne um den 20. Grand Slam-Titel. Letztes Jahr hatte Federer die Australian Open gewonnen. Und eine Meldung vom Skiweltcup. Bei der Kombination der Frauen in Lenzerheide führt die US-Amerikanerin Lindsey Vonn nach dem Super-G. Beste Schweizerinnen sind zeitgleich Wendy Holderer und Lara Gut auf Rang 4. Der Kombinationsslalom beginnt um 12.45 Uhr. Die Börsendaten von SIX Financial Information. Der Swiss Market Index liegt im Moment bei 9.530 Punkten plus 0,5%. Der Euro wird zu 1.1634 gehandelt, der Dollar zu 93,37 Rappen. Das Wetter am Nachmittag gibt es vor allem im Osten teils sonnige Phasen, sonst dominieren Wolken und in Juranähe und im Süden regnet es zeitweise. Der Föhn wird tagsüber schwächer. Morgen wird es in den Alpen rasch sonnig, im Flachland ist es häufig bewölkt. Die Höchstwerte liegen um 8 Grad.
Info 3 Mittag.
Ein Vizekanzler, der Hände schüttelt von Exponenten, die als rechtsextrem gelten. In Österreich ist das Realität heute Abend am Akademikerball in Wien. Diesen richtet die Rechtsaußenpartei FPÖ aus, seit Jahren schon, immer mit umstrittenen Gästen. Jetzt ist die FPÖ ja Regierungspartei. Gastgeber ist Heinz-Christian Strache und er ist ja jetzt auch Vizekanzler Österreichs. Ich habe den Korrespondenten des Tagesanzeigers Bernhard Odechnall gefragt, wie passt das alles zu Straches Regierungsrolle?
Ja, Strache hat ja bis jetzt jedes Jahr diesen Ball eröffnet, aber damals war er noch Oppositionspolitiker. Jetzt ist er Vizekanzler der Republik und das hat natürlich eine katastrophale Optik, wenn dieser Ball jetzt sozusagen durch einen offiziellen Vertreter der Republik geadelt wird. Man muss aber trotzdem sagen, der Ball ist ein Symbol, der findet einmal im Jahr statt und es lenkt ein bisschen ab von anderen dramatischen Entwicklungen. Diese Burschenschaftler, die sind ja nicht nur am Ball, die sitzen jetzt auch in der Regierung, nämlich in wichtigen Regierungsfunktionen, in den Kabinetten der FPÖ-Minister. Sie machen sich dort breit und die kriegt man dort nicht so leicht wieder los.
Sie bekommen jetzt aber auch quasi Rückenwind, wenn man Strache sieht, wie er bekennenden Rechtsextremen oder Antisemiten die Hand schüttelt an diesem Ball.
Ja, natürlich, das hat auch Tradition, dass also Rechtsextreme aus ganz Europa und aus Russland immer wieder zu diesem Ball kommen. Also Marine Le Pen war schon hier, dann der rechtsextreme Ideologe aus Russland, Alexander Dugin. Der hält sich zwar heute auch in Wien auf, aber angeblich wird er diesmal nicht den Ball besuchen.
Strache hätte ja auch einfach auf eine Teilnahme verzichten können, jetzt wo er Vizekanzler ist. Warum macht er das nicht?
Naja, das ist nicht ganz so einfach für ihn, weil man muss ja aus der Geschichte heraus sehen, es hat ja schon zum Beispiel Jörg Haider 2002 versucht, die Burschenschaftler loszuwerden und die FPÖ mehr ins liberale Lager zu rücken. Das ist nicht geglückt. Haider hat sich dann abgespalten mit einer eigenen Partei und zurückgeblieben ist eine Rumpf-FPÖ, mit eigentlich nur mit den Burschenschaftlern. Und die haben Strache geholfen, diese Partei wieder aufzubauen. Das heißt, Strache ist ihnen verpflichtet. Er kann sie gar nicht loswerden, weil ohne sie würde diese Partei nicht mehr existieren.
Und im Zusammenhang mit diesen Burschenschaften macht auch ein anderer Fall Schlagzeilen, der eines FPÖ-Spitzenkandidats für die Landtagswahl in Niederösterreich. Er hat zu einer Burschenschaft angehört, die in Liedtexten zum Mord an Juden aufruft. Wie stellt sich denn eigentlich Regierungschef Sebastian Kurz dazu?
Ja, Kurz hat das verurteilt, klar. Viel mehr kann er eigentlich nicht machen, weil das ist ja ein Kandidat der FPÖ. Ja, also es kann ja der Kanzler einer anderen Partei nicht sagen, dass dieser Mann nicht mehr kandidieren darf. Im Wesentlichen sind wir eigentlich dort, wo wir im Jahr 2000 wieder waren, unter Kanzler Wolfgang Schüssel und Jörg Haider. Die ÖVP braucht die FPÖ, also in diesem Fall jetzt Strache als Koalitionspartner. Das heißt, sie kann natürlich protestieren, aber sie darf auch nicht zu weit gehen und sie will die Freiheitlichen nicht verärgern. Deshalb denke ich, wir werden noch in Zukunft mehrere solche Fälle sehen und es wird wahrscheinlich nichts passieren.
Die Einschätzung von Bernhard Odernal in Wien war das.
Info 3 Mittag.
Rentenklau mal anders. Räuberisch sei das neuseeländische Rentensystem, sagen manche der 7000 Schweizerinnen und Schweizer, die in Neuseeland leben. Die Pensionäre unter ihnen müssen ihre Schweizer AHV-Rente dem Staat abgeben. Bisher fruchtete ihr Widerstand nicht. Nun bekommen sie Unterstützung von der Außenpolitischen Kommission des Parlaments. Gaudenz Wacker.
25 Jahre ist die bislang erste und letzte Neuseelandreise einer Schweizer Parlamentariervertretung her. Nun wollen sechs Außenpolitiker des Ständerats die knapp 20.000 Flugkilometer Weg wieder einmal auf sich nehmen. Ihr Ziel in Neuseeland, etwas zur Lösung des AHV-Problems beitragen, das gewisse Schweizer dort haben. Auslandschweizer Peter Erloch vertritt die Swiss Society of New Zealand. Geht's um die AHV, wird er mehr als deutlich.
Es ist mies, erwirtschaftetes Geld zu vergleichen an einer Privatversicherung, wo Neuseeland von mir raubt oder stellen tut. Und das ist schlicht einfach verbrecherisch.
Das neuseeländische Rentensystem wird ausschließlich durch Steuern finanziert. Wer 10 Jahre im Land gelebt hat, egal ob Ausländer oder Neuseeländerin, kann eine volle Staatsrente beantragen, umgerechnet 630 Schweizer Franken für Alleinstehende. Nur wird diese bei bestimmten Ausländern gekürzt. Neuseeland zieht jenen, die noch Renten aus ihrem Heimatland erhalten, diese von der Staatsrente ab. Bei Schweizern trifft das Geld aus der AHV. Der Tessiner Ständerat Filippo Lombardi sagt:
Die werden abgezockert durch den neuseeländischen Staat. Und es geht nicht darum, einen Krieg mit Neuseeland darüber zu führen. Es geht darum, eine Problematik zu lösen.
Lombardi, Präsident der Außenpolitischen Kommission des Ständerats, will die Reise nach Neuseeland diesen Frühling leiten. Dort will er seine neuseeländischen Parlamentarierkollegen von einer Gesetzesänderung überzeugen. Das Gesetz mit seinen Kürzungen betrifft nach Angaben der neuseeländischen Behörden insgesamt 85.000 Ausländer, davon 329 Personen aus der Schweiz. Politischen Druck in der Schweiz machten Auslandschweizer Vertreter letztes Jahr bei der Debatte über den automatischen Informationsaustausch, den AIA. Sie versuchten, das AIA-Abkommen mit Neuseeland zu blockieren, als eine Art Faustpfand und Druckmittel, damit der Bundesrat mit Neuseeland verhandelt. Am Ende stimmte das Parlament dem Abkommen aber zu. Die Mehrheit folgte dem Bundesrat und Argumenten wie jenem von SP-Präsident Christian Löwer im Ständerat.
Les Suisses qui ont décidé de s'installer en Nouvelle-Zélande connaissaient ou devraient connaître ces règles fiscales. Ils l'ont fait librement.
Wer nach Neuseeland ziehe, gehe freiwillig und wisse, worauf er sich dort einlasse. Die Reise soll im April stattfinden, vorausgesetzt, das Büro des Ständerats bewilligt die lange Reise.
Das war Info 3 am Freitagmittag. In Charge waren Karin Britsch und Isabel Meissen.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.